Sternengeschichten Folge 599. Der lange kosmische Nachmittag. Es gibt Menschen, die ohne Probleme früh am Morgen aufstehen und am Vormittag richtig viel Spaß haben und produktiv sind. Und es gibt Menschen, die erst am Nachmittag so richtig munter werden. Aus kosmischer Sicht sind wir allerdings alle keine Morgenmenschen, denn der Vormittag des Universums, den haben wir schon lange verpasst und den Mittag auch. Wir leben im kosmischen Nachmittag und dürfen leider auch nicht mit einer spannenden Party am Abend oder einem aufregenden Nachtleben rechnen. Aber bevor wir uns mit Abend und Nacht beschäftigen, schauen wir lieber mal, was es überhaupt heißen soll, wenn wir vom kosmischen Nachmittag oder dem kosmischen Mittag reden. Es geht dabei um die Entstehung von Sternen. Wir wissen, dass Sterne nicht ewig existieren. Die entstehen, die existieren eine Zeit lang und dann verschwinden sie wieder. Die Details eines Sternenlebens, die habe ich in verschiedenen Folgen der Sternengeschichten schon ausführlich besprochen. Heute geht's um das große Gesamtbild. Wir schauen uns an, wie viele Sterne im Durchschnitt zu bestimmten Zeitpunkten im Universum entstanden sind. Der Anfang, der ist dann noch vergleichsweise einfach. Vor 13,8 Milliarden Jahren, als das Universum entstanden ist, da gab es überhaupt keine Sterne. Es gab jede Menge Wasserstoff und Helium in gigantischen Wolken überall im Kosmos. Die Details, die lasse ich jetzt aus, aber aus diesen Wolken sind irgendwann die allerersten Sterne entstanden, die sich in den allerersten Galaxien zusammengefunden haben. Die Frage ist jetzt, wie geht es weiter? Zuerst ist aber die eigentliche Frage, wie will man überhaupt herausfinden, wie viele Sterne entstanden sind in der Vergangenheit? Das ist nicht einfach, aber es geht, denn wir wissen ja, dass wir umso weiter in die Vergangenheit schauen, je länger das Licht, das wir beobachten, bis zu uns unterwegs ist. Wenn wir also Licht von Galaxien untersuchen, das ein paar Milliarden Jahre durchs All geflogen ist, bis es auf unsere Teleskope trifft, naja, dann sehen wir eine Galaxie, die ein paar Milliarden Jahre alt ist. Oder anders gesagt, desto älter ist sie, beziehungsweise desto kürzer nach dem Urknall ist sie entstanden. Die Entfernung, die lässt sich gut messen, oder besser gesagt, die Rotverschiebung des Lichts lässt sich gut messen. Wenn es um Distanzen von Milliarden Lichtjahren geht, dann ist es nicht mehr einfach oder eigentlich sogar unmöglich, eine eindeutige Entfernung anzugeben. Denn das Universum hat sich ja in der ganzen Zeit, in der sich das Licht durchs All bewegt hat, ausgedehnt. Und das macht alles ein bisschen komplizierter. Aber eben weil sich das Universum ausgedehnt hat, hat sich auch die Frequenz des Lichts verändert. Durch die Expansion des Alls entfernen sich die Galaxien voneinander und von uns und das streckt die Lichtwellen quasi, wodurch sie röter erscheinen, als sie es ursprünglich waren. Das Ausmaß dieser Rotverschiebung kann man messen und die Rotverschiebung ist ein gutes Maß dafür, wie alt eine Galaxie ist. Das ist alles noch vergleichsweise einfach. Ein bisschen komplizierter wird es, wenn wir wissen wollen, wie viele Sterne in diesen Galaxien entstehen, deren rot verschobenes Licht wir da beobachten. Wir müssen die Sternentstehungsrate bestimmen und dafür kann man zum Beispiel den Anteil des ultravioletten Lichts nehmen. Junge Sterne sind heißer als alte Sterne. Vor allem ihre Oberflächentemperatur ist hoch und deswegen leuchten die hellbläulich bzw. auch stark im für unsere Augen nicht sichtbaren ultravioletten Licht. Erst wenn die Sterne älter werden, kühlt ihre Oberfläche ab und ihr Licht wird rötlicher. Wenn in einer Galaxie also gerade sehr viele Sterne entstehen, dann sollten wir auch sehr viel ultraviolettes Licht von ihr bekommen. Jetzt kann man natürlich ein Ultraviolett-Teleskop nehmen und damit die Galaxien im Universum beobachten. Und das ist auch genau das, was man tut. Aber es ist ein bisschen schwieriger, als man denken würde. Denn zuerst einmal wird das UV-Licht von der Atmosphäre der Erde zum größten Teil blockiert. Das ist super für uns, denn UV-Licht ist schädlich für unseren Körper. Das merken wir, wenn wir uns ungeschützt der Sonne aussetzen, denn dann sorgt der UV-Anteil des Sonnenlichts, der es doch noch durch die Atmosphäre schafft, dafür, dass wir einen Sonnenbrand bekommen. Aber wenn wir UV-Astronomie betreiben wollen, dann ist das mit der Erdatmosphäre blöd. Drum müssen wir die Teleskope ins Weltall schaffen. Was außerdem auch noch blöd ist, ist das, woraus die Sterne entstehen, wenn sie entstehen. Nämlich die großen Wolken voll Gas und Staub. Denn die blockieren das UV-Licht auch, genauso wie es unsere Erdatmosphäre tut. Wir haben also folgende Situation. In einer Galaxie, in der viele neue Sterne entstehen, muss es viel Gas und Staub geben, aus denen die Sterne entstehen können. Die jungen, neuen Sterne, die leuchten hell im UV-Licht, das wir messen wollen. Aber der Staub blockiert einen Teil des UV-Lichts, weswegen wir nicht genau messen können, wie viel da wirklich ist. Aber auch dafür gibt's eine Lösung. Denn wenn der Staub vom UV-Licht angeleuchtet wird, dann heizt er sich auf. Diese Wärme gibt er in Form von Infrarotstrahlung wieder ab. Wir müssen also die Galaxie zusätzlich noch im Infrarotlicht beobachten und können dann schauen, ob da mehr Infrarotlicht ist, als man erwarten würde. Das kann man mit den UV-Beobachtungen kombinieren und dann mit jeder Menge Mathematik berechnen, wie viel UV-Licht da eigentlich wirklich kommen würde von der Galaxie. Da gibt's noch ein paar andere Indikatoren für die Sternentstehungsrate in Galaxien, zum Beispiel die Strahlung, die der Wasserstoff selbst erzeugt, wenn er durch hochenergetische UV-Strahlung angeleuchtet und angeregt wird. Wenn das Licht junger Sterne auf Wasserstoffwolken im interstellaren Raum trifft, dann können wir das mit dieser Technik auch beobachten und benutzen, um auf die Sternentstehungsrate zu schließen. Es gibt noch andere Methoden und insgesamt ist es alles nicht wenig Arbeit. Aber wenn man die ganzen Daten zusammenträgt, dann hat man jede Menge Galaxien überall im Universum, für die man einerseits die Rotverschiebung kennt und andererseits die Sternentstehungsrate. Wenn man das jetzt in ein Diagramm einzeichnet, dann sieht man, wie sich die Sternentstehungsrate in Abhängigkeit von der Rotverschiebung verändert. Oder anders gesagt, man sieht, wie sich die Sternentstehungsrate im Laufe der Zeit verändert hat. Die ersten, die so ein Diagramm erstellt haben, waren die Astronomen Piero Madaw und Simon Lilly und jede Menge Kolleginnen und Kollegen, und zwar im Jahr 1996. Seitdem ist dieses Madaw-Lilly-Diagramm, wie es mittlerweile genannt wird, immer wieder mit neuen Daten aktualisiert worden und wir haben ein recht gutes Bild bekommen. Wenig überraschend fängt diese Kurve im Diagramm zuerst unten an und steigt dann nach oben. Das bedeutet, wenn wir weit in die Vergangenheit des Universums blicken, waren da zuerst wenig neue Sterne in den Galaxien und dann sind's immer mehr geworden. Dieser erste Anstieg, der hat sich in den ersten 2 bis 3 Milliarden Jahren nach dem Urknall abgespielt. Da war noch jede Menge Gas vorhanden. Nach dem Urknall gab's ja nichts anderes. Das Universum war auch noch kleiner als heute und die Galaxien sind deswegen öfter miteinander kollidiert und verschmolzen, was die ganzen Gaswolken durcheinander gewirbelt hat, und das hat dazu geführt, dass die Wolken kollabiert sind und neue Sterne entstehen konnten. Diese erste Phase, da wo die ganzen neuen Sterne wirklich schnell und viel entstanden sind, die wird der kosmische Vormittag genannt oder die kosmische Morgendämmerung, wenn man es etwas poetischer haben will. Auf jeden Fall scheint das Universum kein Problem mit viel Aktivität in der Frühzeit gehabt zu haben. War also eher ein Morgenmensch oder ein Morgenuniversum. Der Höhepunkt der Sternentstehung, das ist dann natürlich der kosmische Mittag, und danach ist die Sternentstehungsrate wieder gesunken. Es war dann weniger Gas verfügbar als noch am kosmischen Morgen. Und auch die Supernova-Explosionen der sterbenden Sterne haben viel Gas aus den Galaxien rausgepustet, aus denen dann keine neuen Sterne mehr entstehen konnten. Und auch die aktiven Galaxienkerne haben das getan. Denn mittlerweile haben sich in den Galaxien ja die supermassereichen schwarzen Löcher in den Zentren gebildet und das ganze Gas in den jungen Galaxien ist da rumgewirbelt und reingefallen. Bei diesem Rumwirbeln ist jede Menge hochenergetische Strahlung entstanden und die hat ebenfalls verhindert, dass sich die großen Gaswolken zu Sternen zusammenballen. Es sind natürlich immer noch neue Sterne entstanden. Es entstehen auch heute immer noch neue Sterne, aber halt bei Weitem nicht mehr so viele wie noch am kosmischen Vormittag. Die bis zum Mittag steil ansteigende Kurve, die nimmt am Nachmittag dann weniger steil wieder ab. Der kosmische Nachmittag dauert deutlich länger als der Vormittag und es ist genau dieser Nachmittag, der unsere Gegenwart ist. Wir leben in einer Zeit, in der das Universum schon den Höhepunkt seiner Sternentstehung hinter sich hat. Oder anders gesagt, so hell wie jetzt wird's im Universum nicht mehr werden. Ab jetzt wird's immer dunkler, bis irgendwann alle Sterne entstanden sind, die entstehen können, und die kosmische Nacht anbricht. Und auf die folgt dann leider kein neuer kosmischer Morgen mit einem neuen Anstieg der Sternentstehungsrate. Der Nachmittag, der ist alles, was wir haben. Also machen wir das Beste daraus.